ARD.
Dass da mit einer Panzerrakete auf ein Gefängnis geschossen wird, passiert vielleicht nicht so oft, aber dadurch entsteht doch auch
in Dänemark, Leute. Ja, Jan, dieser so Podcast viele, hat dich weich so gemacht.
Ich bin Rechtsanwalt geworden, weil ich dachte, das ist wie Krimi lesen, nur in echt.
100 Jahre nach Kafkas Tod lohnt es sich immer noch sehr, das zu lesen.
Eat, Read, Sleep, orgiastisch.
Eat, Read, Sleep.
Und schon sind wir wieder da mit einer weiteren Sommertour-Sonderfolge unseres Podcasts. Diesmal zum Thema Justiz, also Recht und Rechtsprechung.
Ja, genau. Und eine amtlichere Location, sag ich mal, hatten wir wirklich noch nie. Wir waren nämlich zu Gast im großen Foyer des historischen Amtsgerichts Berlin-Mitte. Das ist da gleich beim Alexanderplatz.
Eine eindrucksvolle Atmosphäre war das, mit einer großen Kuppel, einem majestätischen Treppenhaus, quasi die perfekte Showtreppe für unseren Auftritt und mit archaischen Wandmalereien mit Rittern darauf. Der Hall, der war ein bisschen wie in einer Kathedrale, fand ich.
Genau, jedes Wort 4 Sekunden Nachhall. Und fürs Feeling hatte ich mir beim Kostümverleih um die Ecke noch eine Perücke ausgeliehen, die hatten aber leider nicht mehr das Modell Richter, nur noch Modell Mozart, also weniger Locken, aber ich durfte mir dann im Gericht noch eine echte Richterrobe ausleihen. Also für Urteile über Bücher hat es dann gereicht. Wir sind Daniel Kaiser
und Jan Ehlert. Wir sind Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk, bei NDR Kultur. Und wir lieben es zu essen, zu lesen und zu schlafen. Eben Eat, Read, Sleep. Und in jeder Folge gibt es deshalb etwas zu essen, und zwar mit Buchbezug. Und auch in Berlin hatten wir, dank an Daniel, wieder einmal volle Teller.
Die literarische Vorspeise.
Jan, ich habe heute ein Oxymoron mitgebracht. Also das ist keine fast ausgestorbene Zebraart, sondern das ist etwas, das sich in seinem Namen widerspricht. Also ein Oxymoron ist ja das Stilmittel für Feinschmecker. Also sowas wie Hass, Liebe oder bittersüß. Zwei Dinge, die sich ausschließen.
Zum oder Beispiel leckerer Fisch. Oder?
Leckerer Fisch, spannender Rossmann, sowas. Und zwar habe ich dir heute was mitgebracht, was ich in deinem Buch gefunden habe, und zwar knusprigen Tofu. Und ich habe das so gelesen und ich habe gedacht, gibt's nicht, das kann nicht sein, und habe es mal
versucht. Ich habe das auch gedacht.
Ja, genau. Gretchenfrage, wie hältst du es mit dem Tofu?
Sehr relativ leidenschaftslos. Wenn schon vegetarisch, dann kann es auch was anderes sein. Also ist jetzt nicht mein Lieblingsgericht, ich habe aber auch keine Ekelreaktion, wenn du Tofu sagst.
Das geht mir ganz ähnlich, also ich bin da auch eher leidenschaftslos, weil das auch eher so ein leidenschaftsloses Lebensmittel ist. Aber in diesem Fall habe ich wirklich gedacht, also das war eine Offenbarung. Ich habe in diesem Krimi, den du heute mitbringst, Groll, eine Stelle gefunden, die war eigentlich aufwühlender als der Mord. Da gibt es eine Mordverdächtige, die eine private Ermittlerin zum Essen einlädt. Und sie sagt, du, ich habe ein selbst erfundenes Rezept, knuspriger Tofu, das musst du probieren. Und die Ermittlerin denkt so, eigentlich hasse ich Tofu. Und dann geht es los und sie kocht es. Und ich habe das ziemlich genau nachgekocht, nach den Anweisungen aus dem Buch. Mhm. Soll ich mal irgendwie halten?
Nee, das geht. Nee, okay. Es sieht interessant aus. Du hast ein paar Nudeln.
Es ist Asia-Style.
Ich erkenne einen kleinen Brokkoli. Ich erkenne viele, viele, viele Möhren. Und das ist der Tofu.
Das ist der Tofu. Und es knackt auch ein bisschen.
Er ist knusprig.
Und da steht im Buch, Lisas knuspriger Tofu war köstlich. Eine der köstlichsten asiatischen Gerichte, das ich je gegessen hatte. Als ich meine Portion vertilgt hatte, bat ich um eine zweite. Schon lange habe ich mich nicht mehr so wohl und entspannt gefühlt.
Deswegen steht da schon meine zweite Portion.
Und wie ist jetzt dein Entspannungsgrad?
Sehr lecker. Also ist eine gewisse Schärfe ist da.
Ja.
Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, das beste asiatische Gericht, was ich je gegessen habe, aber in den Top 20 taucht es sicher auf.
In den Top 20. Ich sag mal, frisch aus dem Wok ist es wirklich mega knusprig, ich schwöre. Wir haben das zu Hause Probe gekocht und mein Freund sagte, das schmeckt aber gut, hast du noch eine Portion? Das ist nicht gelogen, es ist wirklich wie im Buch gewesen. Aber jetzt musste ich das heute Morgen in Hamburg kochen und bin mit dem Zug in der Tupperdose hierher, da ist noch die Hälfte ausgelaufen. Es war kein Vergnügen. Und das Gericht hat auch einen Buchbezug, denn den Tofu, der ist ja noch sehr feucht und den habe ich mit 4 Brockhausbänden aus dem Familienbestand beschwert, sodass das Wasser dann rausgekommen ist. Alles, was aber draußen, den dann paniert und ich finde schon, dass das eigentlich einigermaßen...
Nein, es schmeckt wirklich gut, wirklich lecker. Ich habe mich beim Lesen auch gefragt, wie das denn schmecken soll und
bin dir sehr dankbar, dass du mir das jetzt hier zeigst.
Das Rezept findet ihr auf der Homepage und ein Klischee schon mal widerlegt, dass Tofu langweilig sein muss.
Richtig. Oh, Tofu-Fans im Publikum. Wir haben nachher, glaube ich, noch eine dritte Portion für die Tofu-Fans. Wir essen nicht nur, natürlich lesen wir auch und sprechen über Bücher. Und es gibt einen Bestseller, den wir immer gemeinsam lesen. Und auch dieses Mal, den haben wir ausgelost, ein Buch von der aktuellen Bestsellerliste.
Die Bestseller-Challenge.
Man sieht, Daniel hat es auch gelesen. Es ist schon etwas abgegriffen, das heißt, es ist sehr liebevoll behandelt worden. Das große Finale der Krimireihe um Karl Mörk und sein Team vom Sonderdezernat Q. Verraten von Jussi Adler-Olsen, der 10. Band dieser Reihe. Wir haben in Folge 50 schon einmal ein Buch der Reihe vorgestellt, Daniel.
Natriumchlorid,
das war der 9. Band. Und der endete damit, dass eine Serienmörderin überführt wurde, ein Mitglied des Teams beinahe ums Leben kam und dann kam der Paukenschlag auf der letzten Seite. Sonderermittler Karl Mörk wird verhaftet. Der Vorwurf, Mord, Drogenhandel und noch einiges mehr. Denn auf seinem Dachboden wurde ein Koffer gefunden, in dem harte Drogen lagen und die ihn mit einer lange zurückliegenden Mordserie in Verbindung bringen können. Eine Mordserie, die als die Druckluftnaglermorde bekannt wurden. Und genau nach diesem Cliffhanger setzt jetzt Band 10 ein. Karl Mörk wird in Untersuchungshaft gebracht, aber ohne den Schutz, der ihm eigentlich zustehen würde als Polizist. Er kommt also ins Gefängnis und ist umgeben von den Menschen, die er selber auch ins Gefängnis gebracht hat, kämpft also von Anfang an ums Überleben. Während sein Team draußen versucht, seine Unschuld zu beweisen, gegen den Widerstand aus den eigenen Reihen. Eine wichtige Rolle spielt auch seine Frau, Mona, und es tauchen weitere Figuren auf, die man aus vorigen Büchern der Reihe kennen könnte. Klingt, Daniel, nach allerbestem Thriller-Potenzial. Wie sehr hat es dich gepackt?
Ach, das war für mich wirklich eine ganz schwere Geburt. Der Thriller so ging wirklich für mich bei diesem Adler-Olsen wirklich gegen Null. Ich musste mich immer wieder zwingen, weiterzulesen. Und da dieses dicke rote Ding, das lag auf der Couch und schrie immer, lies mich, es war echte Arbeit. Und warum? Und ich war wirklich erschlagen von den Namen und den Fällen, als hätte Jussi Adler-Olsen für den letzten Fall nochmal alle Personen und Fälle zu einem Klassentreffen zusammengerufen. Das war ein Rauschen von Namen und Fällen und Anspielungen. Und dann, muss ich leider sagen, weitgehend von Spannung befreit. Das war behäbig, das war verquast und langweilig. Da war so kein Ermittlerhumor, obwohl so viele Figuren sind, die ja auch Ecken und Kanten haben und Charaktertypen doch auch sind. Es hat sich keine gruselige Spannung aufgebaut, es gab keine Leichtigkeit. Das Lesen war für mich dadurch irgendwie eher wie so eine Arbeit im Bergwerk.
Ui.
Ja, also ich, oder hast du Spannung empfunden?
Ich habe Spannung empfunden beim Lesen, doch. Also ich fand, es wird ja ermittelt, es wird ja der ganz große Komplott aufgedeckt. Und das ist so ein bisschen, das habe ich bewundert, es ist ja Band 10 und man merkt, seit Band 1 legt er Spuren. Also ähnlich wie wir das bei Nele Neuhaus auch schon mal hatten, da wird plötzlich eine Figur in einem ganz anderen Licht gezeigt. Und man möchte am liebsten nochmal vorne anfangen und gucken, wie hat die sich denn vorher verhalten? Hätte ich das dieser Person vielleicht irgendwie anmerken können? Und wie das dann aufgedeckt wird, also quasi der dunkle Faden, der sich durch alle Fälle zieht, die Geschichte über der Geschichte, die sich durchzieht, das fand ich total packend, dem zu folgen.
Oh,
doch.
Packend?
Und dann gibt es auch so viele, ja, so viele spannende Nebenfiguren. Du sagst, es sind viele Figuren. Ja, das sind es. Aber dann tauchte eine Figur wie Femke auf. Typischer niederländischer Name. Femke ist die Frau eines Polizisten, der korrupt war, der viel Geld kassiert hat dafür, dass er den Drogenhändlern erst Tipps gibt und sie dann immer stärker unterstützt. Und Femke steht irgendwann vor der Frage, soll sie jetzt ihrem Mann das Leben retten, indem sie alles aufdeckt? Oder soll sie einfach das Geld nehmen und verschwinden? Und solche moralischen Fragen werden da an Nebenfiguren abgehandelt. Ich fand das spannend. Also es ist kein Fitzek, wo man von Seite 1 Herzklopfen hat, ganz sicher nicht. Es ist einer, der sich eher aufbaut. Aber ich habe nicht gedacht, oh Gott, wann sind die 600 Seiten endlich vorbei?
Oh, das hatte ich aber wirklich auf jeder Seite, weil ich, ja nein, es ist wirklich total öde gewesen, weil er sich komplett verzettelt, weil es irgendwie keine Stringenz gibt. Und das Thema Glaubwürdigkeit sollten wir vielleicht an dieser Stelle auch einmal ansprechen. Karl Mörk sitzt im Knast und es gibt da Mordanschläge auf ihn von irgendwelchen Hintermännern und wie sich rausstellt, einem Hintermann aus den Niederlanden, ein One-Man-Drogenkartell, den niemand kennt, von dem niemand weiß. Und und Merck im Knast und dass man wähnt sich so in Erzählungen, was da alles passiert, wie in einem Knast in Lateinamerika, wo irgendwelche Drogenbosse sind, Mordanschläge, paramilitärische Angriffe auf das Gefängnis, um Karl Merck zu ermorden. Also Leute, und dann die Rolle der Medien, da ist so ein Boulevardblatt, das spielt auch eine wichtige Rolle. Medien in Krimis, kommt nachher auch nochmal, ist ein wichtiges Thema. Ein Boulevardblatt, das die Behörden dann zwingt, alle rechtsstaatlichen Prinzipien über Bord zu werfen. Fernsehsender, die sofort live sind mit irgendwelchen Drohnen, auch in abgelegensten Situationen und Orten. Das war also wirklich am Rande und der Glaubwürdigkeit und darüber hinaus. Ich fand das so drüber und gleichzeitig aber so öde. Ich habe also wirklich nichts Packendes empfinden können.
Also der Vergleich mit südamerikanischen Gefängnisrevolten oder so, wo sofort der Medienhelikopter drüber schwebt, den kann man ziehen, und dass da mit einer Panzerrakete auf ein Gefängnis geschossen wird, passiert vielleicht nicht so oft, aber dadurch entsteht doch auch
Spannung. In Dänemark, Leute!
Ja, dadurch entsteht doch auch Spannung, weil ständig etwas noch Größeres, noch Dramatischeres passiert. Es gibt Action-Szenen ohne Ende, und wie zeitgleich aber Schritt für Schritt aufgedeckt wird, was da eigentlich passiert, wie man mitverfolgen kann, Mist, wie werden Sie dann jetzt aus dieser Information den nächsten Schritt ableiten? Wird sie rechtzeitig kommen, um das Leben zu retten? Wird der Mann, wo wir wissen, der soll umgebracht werden, wird er überleben?
Jan, dieser Podcast hat dich weich gemacht, wirklich. Dass du da eine Spannung empfinden kannst. Also, ich konnte da wirklich nichts entdecken. Und immer dieses Jussi Adler Olsen, A und O, das konnte ich wirklich da überhaupt nicht finden.
Es ist ja das Finale. Es ist so ein bisschen wie wenn du eine Serie guckst und plötzlich kommt das große Staffelfinale. Und natürlich musst du dann am besten wissen, was vorher passiert. Also, ich würde das niemanden als ersten Band in dieser Reihe, als Einsteigeband schenken. Wenn man die anderen neun gelesen hat und alles steuert darauf zu, dann ist das doch, in einem Finale einer Serie muss doch auch die große Explosion kommen. Wir brauchen die Panzergranate, damit das aufgeht. Und das hat hier aus meiner Sicht funktioniert.
Erschütternd. Im Jan Elertschen, ganz neuen Jan Elertschen Sinne. Ich hatte eher den Eindruck, er will alle Fäden nochmal aufnehmen. Die liegen da noch so, aber es kommt kein Wandteppich daraus, sondern ein verquastes Knäuel. Ich hatte wirklich keine Freude daran, auch sprachlich, übersetzungstechnisch, übrigens schwierig. Das Fieber sinkt hier nicht, sondern es fällt. Und die tödliche Dosis ist eine fatale Dosis. Also Professor Google hat mir bestätigt, fatal auf Dänisch heißt tatsächlich tödlich. Also die Übersetzung, das stockte ein bisschen, das kam noch oben drauf, dass ich da wirklich keine Freude an diesem Buch hatte.
Ja, über die Übersetzung müssen wir vielleicht reden. Jussi Adler Olsen macht etwas, ich weiß gar nicht, ob er der Erste ist, der das macht. Ich fand es ziemlich gemein. Das Buch wurde von Hannes Theiss übersetzt und das Mordopfer, eines der vielen, vielen Mordopfer, heißt Hannes Theiss. Er bringt also quasi seinen Übersetzer um in diesem Buch. Vielleicht war er auch nicht so ganz zufrieden mit der Übersetzung.
Auch die Idrizip-Community, die hat mitgelesen und sie ist gespalten. Heidrun zum Beispiel schreibt, ein gut gelungener Abschluss dieser spannenden Thriller-Reihe. Team Jan. Thomas schreibt, ich habe ihn leider nicht ganz geschafft, weil ich teilweise doch nur Bahnhof verstanden habe. Ich habe die ersten 9 Teile verschlungen, schreibt er, und unheimlich gerne und mit Spaß gelesen. Mit Verraten habe ich mich einfach nur gequält. Schade. Also, für wen ist das was? In der Tat, du sagst es, ich glaube, das ist was für Jussi Adler Olsen Ultras. Also die wirklich einen 10. Band brauchten, die nicht einschlafen können, ohne dass diese offenen Enden, diese losen Fäden verknüpft sind. Ich glaube, nach der Lektüre dieses Buches muss mich nicht unbedingt zu diesen Ultras dazu zählen.
Also, für alle, die Bände kennen, lest den 10. Band. Es würde was fehlen, wenn man diesen Abschluss nicht hat. Das auf jeden Fall. Für alle, die ihn nicht kennen, kauft euch Band 1 bis 9 und entscheidet dann.
Also, alle anderen können in der Bahnhofsbuchhandlung getrost an diesem Adler Olsen noch einmal vorbeigehen. Jussi Adler Olsen, Verraten, aus dem Dänischen von Hannes Theiss, bei DTV erschienen. 610 Seiten für 26 Euro.
Ja, ist doch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis dazu.
Quantitativ, von der Druckerschwärze her, ja.
Wir haben noch mehr Bücher, Daniel würde sagen, zum Glück noch mehr Bücher mitgebracht, für welche, die vielleicht keine Serien, sondern auch kleinere Bücher mögen. Gianrico Carofiglio hat eins geschrieben, das ich mitgebracht habe, aus dem dieses Essen auch stammt. Es heißt Groll, wurde von Verena von Koskul ins Deutsche übersetzt, und es gibt kein Mordopfer, das so heißt. Es muss also eine gute Übersetzung gewesen sein.
Carofiglio war selbst Richter, bevor er dieses Buch schrieb, und Staatsanwalt, hat auch Prozesse gegen die Mafia mitgeführt und ist in Italien bekannt für eine Romanreihe um einen Staatsanwalt, um Guido Guerreri. Um den geht es hier aber nicht, sondern wir lernen eine neue Protagonistin kennen, quasi Band 1 einer möglicherweise zehnteiligen Serie, die Staatsanwältin Penelope Spada. Sie ist vom Dienst suspendiert. Warum? Das erfahren wir im Laufe des Romans. Das spielt auch eine entscheidende Rolle. Sie ermittelt aber trotzdem, empfängt ihre Kunden im Hinterzimmer eines Cafés und eines Tages kommt eine junge Frau zu ihr und sagt: Ich bin überzeugt, dass mein Vater nicht eines natürlichen Todes gestorben ist. Ich bin überzeugt, er wurde ermordet. Ihr Vater war ein berühmter Chirurg, er war reich und hat kurz vor seinem Tod noch sein Testament geändert, sodass seine neue, sehr viel jüngere Ehefrau alles erbt. Außerdem war er vermutlich Mitglied einer verbotenen Freimaurerloge, die sich selbst für mächtiger hielt als der Staat und dachte, sie kann ja alle Positionen, auch die der Richter, besetzen. Motive gäbe es also reichlich, aber der Tod liegt schon 2 Jahre zurück, die Leiche ist eingeäschert. Selbst Penelope glaubt nicht, dass sie irgendetwas Neues noch finden kann und fängt relativ lustlos an, die Ermittlung aufzunehmen. Der Fall wird aufgeklärt. Es geht hier aber nicht so sehr um den Mord. Es stellt sich am Ende tatsächlich heraus, dass es ein Mord war, sondern um mögliche Motive. Und das fand ich das Spannende an diesem Buch. Es gibt so viele Gespräche mit den Beteiligten, die diese Grenzen ausloten. Was ist eigentlich Recht, Gesetz? Und was ist gefühlte Gerechtigkeit? Was ist der Punkt, bis wohin man seine eigenen Grenzen vielleicht verschieben kann und das für sich noch rechtfertigen kann? Und wann wird man plötzlich zum Mörder oder wann überschreitet man plötzlich eine Grenze, dass man kriminell wird in den Augen der Gesellschaft oder eben auch in den Augen von sich selbst? Und das in diesen Gesprächen herauszuarbeiten, das auch an Penelope zu merken, die ja ihre eigene Geschichte mitschleppt und die eben auch wegen eines möglichen Fehlverhaltens suspendiert wurde, das sie selber vielleicht nicht so ganz als Fehlverhalten sieht, auch das bleibt in der Schwebe, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass wir mitgenommen werden in diese Diskussion, dass wir auch sehr viel über das Anwaltswesen in Italien erfahren, also was man alles tun muss, um einen Zeugen vorzuladen, wie ein Testament richtig abgefasst wird. Auch das lernt man alles, auch wenn man es kurzfristig ändern möchte, lernt man in diesem Buch, wie es geht. Aber vor allem ist es dieses Spiel mit der Frage, sind wir vor dem Gesetz alle wirklich gleich? Sind die Mächtigen nicht vielleicht doch ein bisschen gleicher? Und was kann man tun als Staatsanwältin, als Einzelner, um diese Frage für sich selber richtig zu beantworten? Also viel Food for Thought, viel zum Nachdenken und extra für Daniel, viele, viele Hunde haben wir auch dabei. Denn Hunde, ihr seht da vorne unser Maskottchen, Pulitzer Freitag heißt er. Hunde sind bei uns auch immer sehr gerne gesehen. Daniel, du hast das Rezept aus dem Buch geholt. Wie hat dir der Rest geschmeckt?
Ich mochte das Buch sehr, aber was du da alles gelernt hast, wie man Zeugen vorlädt in Italien als Anwalt, Entschuldigung mal. Also das habe ich so als Nebengeräusch kurz wahrgenommen.
Man weiß nie, wann man es braucht.
Ah, Jan. Also ich mochte vor allen Dingen wirklich den Klang des Buches. Das sind ja eher leise Töne, das ist eben psychologisch, das ist so facettenreiche Figuren sind da, das ist ein stiller Krimi, wirklich Splatter-Faktor null, muss man mal sagen. Und trotzdem ist es irgendwie spannend und es sind eben auch am Wegesrand, will ich mal sagen, wunderbare, orchideenhafte Betrachtungen und Beobachtungen. Mein Lieblingszitat ist: Zur Pünktlichkeit habe ich meine eigene Theorie. Stets auf die Sekunde pünktlich zu sein, ist leicht zwanghaft. Stets zu früh dran zu sein, ist ein Zeichen von Unrast. Stets zu spät zu sein und zu kommen, ist manipulative Ich-Bezogenheit. Ein paar Minuten zu spät zu kommen, ist bedeutungslos oder lässt scheinbar auf einen ausgeglichenen Menschen schließen. Da habe ich mich aus Gründen wertgeschätzt und verstanden gefühlt. Wie lange nicht mehr. Ein wunderbares Buch. Also es sind tatsächlich auch so schöne kleine Weisheiten, die dieses Buch hat und so fast en passant von sich gibt. Oder die Ermittlerin geht an einer Stelle zum Arzt, weil sie so ein Gesundheitszeugnis braucht. Wie wäre es, fragt die Ärztin, wenn Sie eine alkoholische Diät eingehen? Sie so, was heißt das? Die Ärztin, nicht trinken. Allein der Gedanke löste in mir einen Fluchtinstinkt aus, dass ich unweigerlich das Gesicht verzog. Also es hat auch so einen schönen Humor und der durchzieht dieses ganze Buch und das ist fast egal. Du hast ja schon irgendwie gesagt, also ein bisschen gespoilert, dass es am Ende Mord ist. Es ist fast egal, wer es ist. Das ist einer dieser Krimis, eines dieser Bücher, wo dieses Whodunit nicht bedeutungslos ist, aber nur eine Facette dieses Buches ist.
Also Gianrico Carofiglio, Groll, deutsch von Verena von Koskull, im Folio Verlag erschienen, hat 238 Seiten, also schnell zu lesen und kostet 25 Euro.
Also nicht nur ein Füllhorn an Weisheiten, sondern auch ein Füllhorn an Gerichten, also nicht nur das knusprige Tofu, sondern ein paar Seiten weiter gibt es einen Nachtisch. Erinnerst du da noch, was das war?
Nein.
Es war die Orgie. Und ich habe gedacht, oha, Orgie, mach ich mit.
Oh, doch.
Ja, und zwar Rum. Magst du mal einschenken? Und normalerweise, sparsam bitte, Jan. Eine Flasche Rum habe ich gerade noch gekauft. Und Zartbitterschokolade. Mehr als 70%. Ich glaube, das ist hier eine mit 80%. Sag mal, Jan, also Leute, das ist kein Orangensaft. Also von dir selbst.
Du sagtest Orgie.
Orgie. Na gut, dann nimm doch jetzt mal hier ein Stück von der Zartbitterschokolade. Eat, Read, Sleep, orgiastisch. Ich habe ein Buch mitgebracht, das wir schon mal besprochen haben, in Folge 34. Und ich wollte es unbedingt auch mal mitbringen, weil es für diesen Abend wie auf die 12 ist. Weil es genau um das geht, dieses Spannungsverhältnis von Recht und Rechtsprechung und Gerechtigkeitsempfinden. Dass das, und ich kenne das von mir, auch auseinanderklafft, wenn man von Gerichtsurteilen liest und hört, weil Rechtsprechung auch Schwierigkeiten hat, anzudocken einen gesellschaftlichen Diskurs. Und darum geht es in diesem Buch. Ein Mann schreibt das Gesetzbuch um. Die Strafen sind ihm nicht hart genug und er setzt seine eigene Rechtsprechung dann auch selbst um gleich, also Selbstjustiz vom Feinsten. Darum geht es im Roman des Hamburgers Simon Urban und der heißt »Wie alles begann«. Und wer dabei umkam. Der Titel ist ein bisschen sperrig, aber der Roman ist für mich ein ganz anregendes, witziges, unterhaltsames Buch. Eines der unterhaltsamsten, finde ich, die ich in den letzten Jahren auch gelesen habe. Ein Schelmenroman, sagt man ja. Sozusagen ein Justizthriller auch, aber in witzig, in schräg, in ganz böse, in frech. In schrill auch. Also toll. Und es geht um die Lebensgeschichte von Justus. Justus Hartmann. Und da ist der Name Programm Justus, wie bei Justus Jonas, der Gerechte. Es geht ihm sein ganzes Leben um Gerechtigkeit und was er dafür hält. Schon im Kinderzimmer macht er seiner Oma den Prozess, weil sie seine Mutter schikaniert und mobbt und quält. Und er geht dann so richtig in die Beweisaufnahme, zeichnet heimlich Gespräche mit Verwandten auf und Ärzten. Und dann gibt es in seinem Jugendzimmer unter dem Nena-Poster ein Gerichtsverfahren. Alleine das schon irre komisch, auch irre komisch geschrieben, das ganze Buch. Später studiert Justus dann wirklich Jura und arbeitet an diesem neuen Gesetzbuch, weil er findet, dass Rechtsprechung und Gerechtigkeitsempfinden nicht zusammenpassen, auseinanderklaffen. Dass es bei den Strafen nicht ausreichend um das Leid der Opfer geht beispielsweise. Und er lebt das dann auch aus. Und man gerät, ich geriet, in die Fänge dieses witzigen Ich-Erzählers, folgt ihm in seinen Ideen, folgt ihm auch um die Welt, erst Studenten-WG in Deutschland, dann auf so einem Thunfisch-Trawler in Singapur. Herrliche Showdowns, sehr böse das Buch. Ich bin Fan und ich fand schon, dass es heute Abend hierhin passt. Du hast es schon mal gelesen, weggelegt. War der zweite Versuch erfolgreicher?
Nein, ich habe es nochmal zur Hand genommen, weil du so davon schwärmtest, dass ich dachte, irgendwas muss mir doch entgangen sein beim Lesen dieses Buches. Ich habe es noch nicht gefunden. Also vielleicht kannst du mir dabei helfen, es noch zu entdecken. Der Einstieg, ja. Dieser Prozess im Kinderzimmer, die Oma behandelt die Mutter schlecht und er führt dann juristische Gründe an, dass man jemandem das Leben genommen hat, quasi, weil sie nicht so leben kann, wie sie durfte. Urteil Todesstrafe. Das war gut gemacht. Ich konnte mich dann nicht wiederfinden. Vielleicht ist mein Hang zur Selbstjustiz auch ein bisschen geringer. Aber was dann? Dann blieben wir nicht dabei, dann waren wir bei den Weber Girls. Drei wunderschöne Mädchen, die er alle drei begehrt und wir sind in pubertierenden, onanierenden Fantasien, was er mit diesen Weber Girls alles machen würde, ohne dass Jura irgendeine Rolle spielt. Und das taucht immer wieder auf. Man könnte sagen, er wäre eigentlich so der perfekte Incel, also unfreiwillig zölibatär, single-lebender Mensch. Aber nein, natürlich kriegt er die schöne Studentin. Und sie entjungfert ihn während einer Antrittsvorlesung einer Professorin. Und auch das wird im Detail beschrieben. Das ist ja nun nicht das, was ich so gerne mag. Aber geschenkt. Man könnte sagen, konzentrieren wir uns auf das Juristische. Was mir wirklich, warum ich mich mit diesem Buch so schwer tue, ist, ich mag den Ton überhaupt nicht. Der Ton hat eine Gehässigkeit, eine Herablassung, die wahrscheinlich nötig ist, weil dieser Justus Hartmann sich ja auch über die Menschen stellt. Aber wenn jede Figur, die auftaucht, in etwa so beschrieben wird, ihre Mitbewohnerin, eine wohlgenährte Brillenschlange mit atemberaubend unreiner Haut, die sich seit Jahren an einem Sonderpädagogikstudium abarbeitete, wollte mich nicht mal in die Wohnung lassen. Ich wünschte der blöden Hippe ewige Akne an den Hals und ihr Anblick stimmte mich optimistisch, dass meine Bitte erhört wurde. Oder fast sämtliche meiner Mitstudierenden hatten trotz ihres jugendlichen Alters schon einen so gewaltigen Stock im Arsch, dass er von keiner Studibibel der Welt mehr herausoperiert werden konnte. Das ist nicht mein Humor. Also ich verstehe die Rolle dahinter. Ich habe mich mit diesem Ton einfach nicht wohl gefühlt und deswegen waren es für mich sehr anstrengende 537 Seiten.
Aber genau das
Seiten.
Ist der Punkt. Der Ton ist ja nicht witzig, weil er ein witziger Typ ist, sondern weil er Narzisst ist, weil er überheblich ist, weil er genau so ein Incel-Typ ist, weil er vor Selbstgerechtigkeit trieft. Und das ist, insofern ist es genau getroffen, dieser Ton, und es ist auch unterhaltsam. Also ich fand es jedenfalls unterhaltsam, aber wir haben erkennbar ja eine unterschiedliche Humorstruktur auch.
Ja, aber ich gebe dir recht. Method Acting, Rolle erfüllt, der Charakter spricht, wie er ist. Ich mochte ihn nicht. Und dann so viel zu lesen, wenn man eine solche Antipathie gegenüber dieser Figur hat, mag das für den Autor sprechen. Das mag toll gemacht sein. Aber kennst du das, wenn man merkt, gar nicht mein Humor und ich muss mit diesem Menschen jetzt 537 Seiten anderthalb Tage verbringen?
Du, ich hatte das 610 Seiten lang bei Jussi Adler-Olsen. Also, willkommen in meinem Leben. Aber das ist tatsächlich, Simon Urban ist ein Buch, das ist eine Typfrage. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Geschmacksfrage. Das verstehe ich, das kann ich verstehen. Ich finde aber das Thema, dieses mit Recht und Gerechtigkeit, ich finde, dass er das ganz, ganz gut und sehr schnell und wie auf Speed tatsächlich auf den Punkt bringt, natürlich überzeichnet. Das ist, hat ja auch satirische Elemente.
Hat es, aber das ist, da bin ich dann ein Fan von Ferdinand von Schirach, der doch in diesen kurzen Geschichten genau diese Fragen aufwerfen kann. Wo ist die Grenze zwischen Recht und Gerechtigkeit, die gefühlte?
Simon Urban, wie alles begann und wer dabei umkam. Das Buch hat 540 wunderschöne Seiten für 24 € und ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Allein für diesen Prozess gegen die Oma, das war doch wirklich witzig.
Ja, das wäre eine tolle Kurzgeschichte gewesen. Wir haben noch ein Buch gelesen. Wir haben es vorhin schon angekündigt.
Einen Schluck rum.
Ganz frisch erschienen. Der erste Patient von Florian Schwieker und Michael Zokos. Und eigentlich ist dieses Buch perfekt für einen Thriller. Ich schlage die erste Seite auf und habe sofort Herzrasen und Angst und denke, wie geht das weiter? Denn das Buch beginnt im Norddeutschen Rundfunk, im Fernsehstudio. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich bin immer ganz froh, wenn Verbrechen irgendwo in Dänemark oder sonst wo stattfinden und nicht in meiner näheren Umgebung. Und die Vorstellung, dass Florian und Michael Zokos da jetzt einen Serienmörder durch den NDR schicken, der Menschen umbringt, die ich vielleicht auch noch erkennen kann, das hat mir doch den ein oder anderen Schweißausbruch bei mir hervorgerufen. Aber so ist es nicht. Der Mord passiert zum Glück woanders, nämlich im Klinikum Spreehöhe. Ich hoffe, keine Ärzte von dort sind heute hier, in Berlin. Und ob es ein Mord ist, auch das ist gar nicht so sicher. Bei einer Routineoperation stirbt plötzlich der Patient. Sowas kommt vor, aber das Pikante daran, die behandelnde Ärztin Sascha Müller ist berühmt dafür, bei ihren Operationen künstliche Intelligenz einzusetzen. Also eine KI, die den Behandlungsplan für sie erstellt und dann tut man, was die KI sagt. Und wie sich herausstellt, ist bei diesem Behandlungsplan möglicherweise ein grober Fehler unterlaufen, sonst hätte der Patient ja nicht sterben dürfen. Der Staranwalt Rocco Eberhardt, den wir schon kennen, wenn wir die Bücher von Florian und Michael Zokos kennen, der erkennt ganz schnell die Brisanz dieses Falles, denn wer ist nun schuld? Die Ärztin? Die Firma, die die KI entwickelt hat? Oder müsste eigentlich die KI selbst angeklagt werden, denn sie hat ja die Entscheidung getroffen? Möglicherweise auch juristische Grenzfragen, auf jeden Fall aber ein spannender Stoff. Daniel, sind wir uns bei dem Buch endlich mal einig?
Ja, schon, weil es ein aktuelles Thema spannend erzählt und das ist auch horizonterweiternd gewesen und sehr plausibel, wie das ist. in unserem Gesundheitssystem, immer weniger Ärzte, immer mehr Patienten, salopp gesagt, das kann ja nicht gut gehen. Also wir brauchen mittel- und langfristig die KI, haben wir das Vertrauen, ist sie weit genug, machen wir uns von der KI abhängig, wie hoch ist die Fallhöhe, fand ich super umgesetzt in dem Buch. Und es gibt auch also neben dieser KI-Medizindebatte eben diese Gerichtssaal-Vibes, ich sag mal Schwurgerichtssaal 700, es gibt Ermittlungen, überraschende Wenden, so ein bisschen John Grisham-Vibes auch, sind schon dabei. Nebenbei geht es dann auch darum, wie Boulevardmedien funktionieren, die dieses Thema am Rande des Prozesses hochjazzen. Das Buch spielt ja in Berlin. Zwei konkurrierende Zeitungen, die so eine Pseudo-Debatte befeuern. Und denen geht's ja gar nicht um was. Denen geht es ja nicht um Idealismus, sondern denen geht's um Knete. Denen geht's ums Geld, denen geht's um die Auflage. Und das ist, finde ich, auch toll erzählt, anhand einer jungen Nachwuchsjournalistin, wie die mit ihrem, nennen wir es mal, Idealismus da in diese Medienwelt, in diesen Boulevardjournalismus gerät. Und hier ist das tatsächlich ausdifferenziert und gut erzählt. Also man spürt, es gibt eine juristische, es gibt eine KI-Kompetenz und das ist so. Florian Schweker ist Jurist, er hat lange als Anwalt gearbeitet hier in Berlin und ging dann in die freie Wirtschaft. Schreibt seit geraumer Zeit Thriller, alleine und auch mit dem bekannten Gerichtsmediziner Michael Zurkos. Und das ist nicht ihr erster Fall. Und sie sind ganz nah dran, sozusagen an der Authentizität. Ja, also da man spürt, das hat authentische Vibes. Und das ist die Frage, die wir mit ihm klären wollen. Wie realistisch sind denn solche Justizkrimis eigentlich? Reality Check von Grisham & Co. Und das wollen wir ihn fragen, das wollen wir mit ihm besprechen, denn er ist heute hier.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Herzlich willkommen, Florian Schweker.
Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank.
Du auch für dich knuspriges Tofu.
Fantastisch.
Ja.
Auch für dich etwas Rum. Leider nur noch die Flasche.
Das ist nicht schlimm. Ich wollte um den Rum bitten. Der sieht sehr gut aus.
Wie groß ist denn, wir sind ja jetzt hier in diesem wirklich sehr majestätischen, kathedralenhaften Gerichtsgebäude, Amtsgericht Mitte. Wie groß ist jetzt dein Nostalgieflash gerade?
Riesengroß. Ich bin zwar, weil ihr zu Recht gesagt habt, dass das ein Zivilgericht ist, nicht so auf hier gewesen, denn ich bin Strafverteidiger und habe mich deshalb mehr in Moabit beim Strafgericht rumgetrieben, aber Nostalgie ist groß. Ich bin sehr, sehr gerne Anwalt gewesen und das ist schön, wieder zurückzukommen.
Vermisst du das manchmal, im Gerichtssaal zu stehen?
Ja, auf jeden Fall, total. Und zwar, ich glaube, vielen Anwälten geht das so, Rechtsanwalt geworden, weil ich dachte, das ist wie Krimi lesen, nur in echt. Ja, und ich liebe Krimis und das war auch so ein bisschen so. Und ich habe 2008 meinen letzten Fall, es war tatsächlich auch ein Mordfall, vertreten und vermisse das seitdem schon ein bisschen.
Oh Gott, wie ist denn da ausgegangen?
Der war ganz kurios. Es ging um zwei Freunde, die haben zusammen Fußball geschaut, haben sich ganz fürchterlich dabei betrunken und sind dann übereinander in Streit gekommen, weil das so spannend im Fernsehen war. Und dann kam es zu einer Messerstecherei. Einer ist gestorben. Der andere ist fast gestorben und den habe ich vertreten. Am Ende hat sich herausgestellt, der hatte über 3,0 Promille Blutalkohol. Und wenn man das hat, dann wird man gar nicht mehr wegen Totschlag oder Mord oder einer anderen Straftat belangt, sondern wegen Vollrausch. Das heißt, der ist nochmal davongekommen, kann man sagen.
Genau darum geht's ja immer wieder auch in den Büchern heute, um Gerechtigkeitsempfinden. Was ist eigentlich Recht und was ist Gerechtigkeit und wie positioniert man sich denn auch da? Wie ist denn das, wenn man Schuldige vertreten muss als Anwalt?
Ja, das ist eine Frage, die, glaube ich, wird jedem Strafverteidiger oder Strafverteidigerin sehr häufig gestellt. Es geht ja nicht darum, Schuldige frei zu bekommen. Es geht ja darum, dazu beizutragen, dass es ein faires und gerechtes Urteil gibt. Und ich denke, mit unserer Historie, und dann erschließt sich das, finde ich, immer sehr schnell aus dem Dritten Reich, wo es einfach nur Ankläger gab und niemanden, der häufig an der Seite der Beschuldigten, Unschuldigen stand und sie vertreten hat, ist es schon mal notwendig, ein gewisses Gleichgewicht herzustellen. Und am Ende gibt es ja auch Straftaten. Ich habe ja auch auf dem Zettel gesehen, ihr habt ein Buch von John Grisham dabei, wo zwar feststeht, who done it, ja, auch was wurde getan, aber vielleicht gibt es eine Erklärung oder eine moralische, ja, Rechtfertigung, nicht die eine Straftat rechtfertigt, aber die erklärt, wie jemand vielleicht in einer Situation übers Ziel hinausgeschossen ist. Und das herauszuarbeiten und zu schauen, dass wir eine gerechte Strafe finden, das, finde ich, ist die Aufgabe eines Strafverteidigers.
Machen wir doch mal den Reality-Check und fangen wir mit den Anwaltsritualen an. Du beschreibst einige. Gerne. Rocco zum Beispiel nimmt sich vor, er will unbedingt am ersten Tag des Verfahrens als Erster im Gerichtssaal sein.
Ja.
Dann gehöre der Gerichtssaal ja quasi ihm. Ja. Warst du auch so ein Anwalt?
Ich muss gestehen, ich habe wie, und das Glück haben viele natürlich, einen ganz tollen Mentor gehabt. Und der hat gesagt, dass der psychologische Vorteil gerade im Strafverfahren nicht zu unterschätzen ist. Weil man hat ja über Tage, manchmal über Wochen oder Monate mit den gleichen Personen zu tun. Und er hatte mir gesagt, sei am ersten Tag als Erster im Gerichtssaal. Schau, dass du eine Wachtmeisterin oder einen Wachtmeister findest, die dir aufschließen. Und begrüße dann den Staatsanwalt. Na? Staatsanwalt kommt rein, du bist schon da, gehst auf sie zu, schüttelst die Hand und sagst herzlich willkommen. Dann hast du erst mal klar gemacht, das ist dein Raum. Ja? Ich habe das gemacht, das hat mir, ob das was gebracht hat, weiß ich nicht. Es hat mir aber einen Heiden Spaß gebracht, das war mein Saal.
Aber wie früh muss man denn da sein? Weil wenn das alle machen, die zuerst kommen wollen, dann seid ihr ja Tage im Gerichtssaal.
Das stimmt, das stimmt. Also schon nicht verkehrt, wenn man sich mit dem Gerichtspersonal gut stellt, ja. Und deshalb mit dem Ruhm ist gar keine schlechte Idee.
Der Blick ins Gesicht der Geschworenen oder bei uns auch der Schöffen des Richters, wie wichtig sind da wirklich? Ist das nur für einen Roman oder ist das wirklich wichtig? Diese Psychologie, die Rhetorik, die Showdowns vor Gericht oder ist das nur so Justizfantasy?
Das hängt immer ein bisschen davon ab, ob der Fall, um den es geht, ein streitiger ist, also wo wirklich Staatsanwaltschaft und Verteidigung unterschiedlicher Meinung sind, weil dann muss das Gericht am Ende wirklich urteilen, glaube ich eher der einen Seite oder glaube ich eher der anderen Seite, ja. Und wir haben gerade bei diesen Fällen, wo es um schwere Straftaten geht, wo auch Schöffen, also ganz normale Vertreter aus dem Volk, die nicht Jura studiert haben, dürfen dabei sind, schon gleiche Stimmverteilung. Und auch wenn ich es häufig erlebt habe, dass die Richterin oder der Richter schon so ein bisschen ihre Meinung teilt und vielleicht auch den Schöffen sagt, schauen Sie mal, ich habe das ja studiert und ich sehe das so, vielleicht weiß ich das ein bisschen besser auch als Sie, wie sehen Sie das denn? Klappt das nicht immer, ja? Und ich habe festgestellt, dass gerade die emotionale Seite bei den Schöffinnen und Schöffen schon eine Ebene findet, die wir als Juristen, wo wir das so lange studiert haben, gemacht haben, vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund gerät, weil wir die Sache doch sehr sachlich betrachten. So gesehen, also ich habe das immer als ganz wichtiges Element gesehen.
Es gibt ja diese goldene Anwaltsregel, stelle niemals eine Frage, deren Antwort du nicht kennst vor Gericht. Ist absolut. Auch eine goldene Journalistenregel natürlich.
Natürlich.
Gilt die? Oder? Ja,
die gilt 100% und ich glaube, das macht jeder Anwältin, jeder Anwalt einmal falsch oder zweimal und dann macht man das nie wieder. Weil stell dir vor, du bist vor Gericht und du verteidigst voller Leidenschaft deinen Angeklagten und sagst dann dem Zeugen, haben Sie gesehen, wie mein Mandant mit dem Messer in der Hand auf das Opfer eingestochen hat? Und der Zeuge sagt, ja. Ja, das ist nicht hilfreich. Und so gibt es weniger dramatische Sachen, aber wenn du eine Frage stellst, deren Antwort du nicht weißt, begibst du dich natürlich auf Glatteis und das solltest du tunlichst vermeiden.
Ich stelle aber fest, also mein Justizwissen ist durchs Fernsehen geprägt und durch amerikanisches Fernsehen auch, ja. Was gibt's da? Perry Mason, The Good Wife, L.A. Law, Suits, Ally McBeal und so, ist da, und da gibt es ja immer wieder diese Geschichte mit den Geschworenen. Es ist ja schon eine andere Tonalität und Thermik, eine andere Struktur in Amerika. Und ist diese Beteiligung mit den Geschworenen, da frage ich mich immer, ist das eigentlich gerechter oder ist das das bessere System oder ist es bei uns besser?
Also
du kennst es ja aus Amerika.
Ich kenne es sehr gut. Ich habe auch in Nordamerika gelebt, ja, ein paar Jahre. Und ich halte das für höchstgradig absurd, ja, dass 12 nicht juristisch ausgebildete Menschen, die in ihrer Art, wie das Recht in Amerika praktiziert wird, gar nicht so sehr mit den sachlichen Fragen, sondern eher mit den emotionalen Fragen von 2 oder mehreren, nämlich Staatsanwalt und Rechtsanwalt oder Staatsanwältin und Rechtsanwältin, mit Schauspielkursen ausgebildeten Leuten einfach nur manipuliert werden. Also ich finde das System schlimm und ich finde es insbesondere auch da schlimm, wo in einigen Staaten gibt es das leider noch, in Strafprozessen auch die Todesstrafe ja noch als Urteil ergehen kann. Ich finde es absurd. Ich finde es fürchterlich, ja, weil wie fast alle Berufe ist auch die Juristerei ein Handwerkszeug. Ja, das Studium dauert in der Regel 4-5 Jahre und dann hat man noch 2 Jahre praktische Ausbildung in allen unterschiedlichen Bereichen und hat eine gute Vorstellung davon, wobei es ums Recht geht. Ja, und das schaut manchmal dann so aus, dass man eine Sache, die man emotional vielleicht grün entscheiden würde, eigentlich rot entscheiden würde. Und wenn dir diese Ausbildung fehlt, aber du sprichst am Ende ja das Urteil als eine Gruppe von 12 zusammengewürfelten Zeugen, finde ich das absolut fahrlässig. Also da gilt wirklich, vor Gericht bist du in diesem Fall in Amerika im Strafprozess in Gottes Hand.
Ich stelle jetzt eine Frage, deren Antwort ich schon weiß.
Sehr schlau.
Ich bin ja
bist du Journalist oder Anwalt?
Ich bin ein großer Fan, wenn wir über Jura sprechen, der Serie Ally McBeal, die ich gerade wieder schaue. Und magst du diese Serie auch?
Ich liebe diese Serie. Und ich muss dazu sagen, es gibt zwei Serien, die meiner Meinung nach, auch wenn man das nicht glaubt, realistischer sind, als das als Laie vielleicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, nämlich Ally McBeal und Suits. Beides höchstgradig realistische Serien, wenn man in den jeweiligen Bereichen des Rechts arbeitet.
Wenn man von tanzenden Babys absieht.
Wenn man von, das stimmt. Das ist eine Frage, ob du vielleicht einen Fall hattest, wo Drogen im Spiel waren und noch ein bisschen abgefallen ist. Ja? Nein, wir haben bei uns in der Kanzlei auch ein bisschen das Ally McBeal-Leben gelebt. Das war genau zu der Zeit. Und wir hatten eine witzige Anekdote, wenn wir den Umsatz, den wir uns im Monat vorgenommen haben, geschafft hatten, sagen wir mal schon um den 20. rum. Und dann hat jemand, der den Blick auf die Kasse hatte, Bescheid gesagt, unsere Bürochefin in der Regel. Und die hat gesagt, so, erreicht. Dann haben wir alles stehen und liegen lassen, haben alle Mandanten für den Tag abgesagt und sind in unsere Ally McBeal Bar gegangen.
Und mit wem hast du dich am meisten identifiziert, jetzt für die Ally McBeal Fans unter uns?
Ja, das ist, also nicht mit Fish, Richard Fish. Am meisten hätte ich mich am liebsten mit Robert Downey Jr. identifiziert, der war natürlich der coolste. Ich würde sagen, am Ende eine Mischung aus allen, weil jeder hatte so eine besondere, haben wir wahrscheinlich alle so gesehen, Marotte, wo man sagt, ach verdammt, das bin ja eigentlich ich. Ja, so gemischt, kein eigentlicher Charakter. Mhm.
Verschrobene Anwälte, seltsame Richter sind ja auch in deinen, in euren Büchern. Hat sich da schon mal jemand wiedererkannt?
Ja. Als ich mein zweites Buch geschrieben habe, habe ich festgestellt, ich kann ja Leute, die ich mag, in dem Buch auch mitspielen lassen und Leute, die ich nicht mag, auch.
Ah.
Und so hat sich auch schon mal jemand wiedererkannt, ja.
Den du mochtest oder nicht mochtest?
Beides.
Beides, ja.
Ja, ja.
Und wie war denn der, den du nicht mochtest? War der nicht not amused oder wie war die Reaktion?
Ja, der hatte mal so angefragt. Wir haben uns dann tatsächlich zufällig getroffen, gesagt, ja, er hat das Buch gelesen, fand er toll. Da war er so ein ganz absurder Charakter, ja. Was für ein Armleuchter. Und da fiel es mir sehr, also da habe ich ihm zugestimmt. Also wir waren einer Meinung, absolut. Aber wir hatten jemand anderen vor Augen. Ja, ich habe es nicht aufgelöst an der Stelle.
Jemanden, den du auch kennst oder etwas, was du auch kennst, das ist ja KI. Denn neben Absolut. Deiner Eigenschaft als Jurist und Schriftsteller bist du auch Experte für künstliche Intelligenz.
Ja.
Du beschreibst ja ein Szenario einer lebensgefährlichen, weil er stirbt, aber vorher eigentlich nicht als lebensgefährlich eingeschätzten Operation. Jetzt mal Hand aufs Herz, du kennst dich aus mit KI. Hättest du diese OP mit dir machen lassen?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar aus zwei Gründen. Mit KI ist das im Prinzip auch wie mit Menschen. Ja, wenn sie gut ausgebildet sind, dann sind sie auch in der Lage, grundsätzlich vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und ich finde, du hast es vorhin, einer von euch hat das angedeutet, dass ich glaube, du warst es, dass in der Medizin heutzutage immer mehr Patienten auf immer weniger unterstützendes Personal treffen. Das heißt, die brauchen Unterstützung, sonst können wir am Ende nicht mehr anständig versorgt werden. Und künstliche Intelligenz wird in vielen Bereichen schon sehr zuverlässig eingesetzt, aber in dem Bereich hier funktioniert sie natürlich nur dann gut, wenn sie auch ein gutes, man sagt ja, entschuldigen Sie das bitte, Scheiße rein, Scheiße raus, aber wenn ich sie schlecht trainiere, ja, dann kann sie auch keine vernünftigen Ergebnisse bringen. Das heißt, ich würde mich allerdings vorher informieren, um welche Lösung es sich da handelt, bevor ich ihr vertraue.
Der erste Patient, du hast das zusammengeschrieben mit Michael Zokos, du hast ja vorher schon alleine Thriller geschrieben. Was ist denn besser, zusammenzuschreiben?
Ich finde, es bringt beides wahnsinnig viel Spaß. Das Tolle am Zusammenschreiben mit Michael ist, dass wir, anders als bei meinen ersten Thrillern, da war viel Fiktion dabei, dass wir aber beide über Bereiche schreiben, in denen wir uns sehr gut auskennen. Das heißt, er als Rechtsmediziner hat ohne Ende Fälle, die er auch zum Teil sehr genau mit in unsere Bücher einfließen lässt oder in seine eigenen Bücher. Und mir als Anwalt geht das auch so. Ich habe rein theoretisch noch Fälle für 2000 Bücher, einfach die ich selber erlebt habe und die man ja so abwandeln kann. Und das Schöne war, unser erstes gemeinsames Buch, die siebte Zeugin, haben wir uns zum Mittagessen getroffen und haben dann vollkommen klischeemäßig angefangen, ein Buch zu plotten. Michael sagt, ich hab eine geile Idee, wir schreiben ein Buch zusammen. Ich super, wie ist diese Idee? Er sagt, naja, da steht ein Polizist vor einer Bäckerei, dann kommt einer auf dem Fahrrad an, haut dem um, nimmt die Waffe, geht in die Bäckerei. Und da sage ich, oh Michael, das klingt spannend, wie geht's weiter? Und er sagt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Und dann dachte ich, okay, ich könnte mir Folgendes vorstellen. Der nimmt die Waffe und schießt. Ja, auf wen schießt er? Und so haben wir in 30 Minuten
Was war denn in dem Essen,
die siebte Zeugin geplant. Es war Fisch.
Das erklärt einiges.
Ich hätte auch geschossen.
Ja, Oktopus. Also Meeresfrucht.
Mhm. Gib uns doch mal, auch für die anwesenden Juristinnen und Juristen, einen Tipp, welcher Autor, welche Autorin von Justizromanen schreibt besonders realistisch?
würde ich tatsächlich bei dem bleiben. John Grisham schreibt sehr realistisch, wenn man das amerikanische System kennt. Wobei ich fairerweise sagen muss, darf hier auch ein bisschen kritisch sein, ich finde seine ersten Bücher spannender und besser als die nächsten. Und Steve Kavanagh ist mein absoluter Held. Der ist großartig. Er ist selber auch Anwalt. Er kommt aus Irland. Er hat, und das merkt man jedem seiner Bücher an, er unterrichtet Anwälte in der Zeugenvernehmung. Und das ist eine Sache. Ich habe lange mit ihm gesprochen, als ich ihn das erste Mal treffen durfte. Und er hat gesagt, er hat diese Kunst, die ein Strafverteidiger eigentlich auch beherrschen muss, einen Zeugen, der einem nicht unbedingt genehm ist, an die Hand zu nehmen und ihn so lange die Argumente zum Mund zu sprechen, dass die einem vertrauen, und dann nimmt man sie mit an den Abgrund und stellt ihnen am Ende die alles entscheidende Frage, wo man weiß, jetzt überführt man sie der Lüge und schubst sie runter. Und das unterrichtet Steve Kavanagh, und seine Gerichtsszenen sind sensationell.
Großartig. Das packen wir mit auf unsere Leseliste. Vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in die Welt der Justiz, in die Welt der Romane, in die Welt der KI und in deine Welt. Toll, dass du da warst, Florian Schwieker, und allen Erfolg, ganz viel Erfolg für das neue Buch.
Vielen, vielen Dank und danke, dass ich bei euch sein darf. Dankeschön. Vielen Dank.
Florian Schwieker und Michael Zokos, Patient Nummer 1, ist bei Knauer erschienen, hat 352 Seiten und kostet knapp 13 Euro.
Die All-Time-Favorites.
Und da haben wir heute, weil es hier so schön ist, drei für euch mitgemacht. Drei All-Time-Favorites, unsere Lieblingsjustizbücher der vergangenen Jahre und unseres Lebens sozusagen, ever halt, all-time. Ich habe den Justizthriller mitgebracht von dem Justizthriller-Autor, Zungenbrecher, die Jury von John Grisham. Wirklich irre, ich habe es jetzt nochmal gelesen, in den Südstaaten. Vergewaltigen zwei weiße Männer ein schwarzes Mädchen. Der Vater des Mädchens erschießt dann die beiden Täter vor dem Prozess, und jetzt ist er angeklagt. Und Jake Briggins ist ein junger Anwalt, der ist dabei und übernimmt die Verteidigung. Und das Krasse ist, die Jury, die 12 Geschworenen, sind alle weiß in den Südstaaten. Der Angeklagte ist schwarz, er hat zwei Weiße umgebracht. Und die Jury ist komplett weiß. Kein Schwarzer in der Jury. Wie fair kann an diesem Ort, zu dieser Zeit, in den 80er Jahren spielt das, der Prozess sein? Es geht um Rassismus Mitte der 80er in den Südstaaten, um die Abgründe des amerikanischen Rechtssystems, um Staatsanwälte, die da wiedergewählt werden wollen und so. Es ist ein Bestseller von 1989, in Deutschland ein paar Jahre später rausgekommen. Und ich muss sagen, das ist wirklich Grisham doch mal in Reinform. Da ist nichts verlabert, das ist zupackend, das ist ganz schnorkellos. Ich erinnere mich, wir hatten andere Grisham-Erfahrungen bei uns auch im Podcast. Das war nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Aber hier der erste Grisham, das ist wirklich, das hat eine Thermik. Das N-Wort taucht ständig auf. Es spielt im rassistischen Süden. Heute muss man das dazu sagen, ich war wieder drin im Fall, die Schattenseiten des amerikanischen Rechtssystems, über das wir eben auch im Interview gesprochen haben, die Geschichte, die Fallhöhe mit den Geschworenen, die scheinbar volksnah ist und was das aber in Wirklichkeit für Recht und Gerechtigkeit bedeutet.
Eindeutig ein toller Grisham. Ich erinnere mich auch, das war eines der ersten und ich musste danach mehr lesen. Die Firma, die Jury, die Kammer, bis ich dann irgendwann anderes gelesen habe.
Ja. Die Jury von John Grisham ist im Taschenbuch bei Heine erschienen, immer wieder und aufgelegt, für schlappe 10 Euro, also ein Schnapper.
Mein absolutes Lieblingsbuch, wenn wir über einen Justizfall sprechen, ist Wer die Nachtigall stört. Das habe ich aber schon so oft vorgestellt in diesem Podcast und es ist auch sehr ähnlich, was die Thematik betrifft. Deswegen habe ich heute ein anderes Buch mitgebracht, quasi Platz 2 meiner ewigen Justizbestenliste. Und auch, weil vor 100 Jahren Franz Kafka gestorben ist und ich mit dem Buch Der Prozess auch an ihn erinnern möchte. Der Prozess ist eines seiner bekanntesten Werke und im Mittelpunkt steht Josef K. Und ich würde mal sagen, auf der Reality-Skala, wie es zugeht im richtigen Justizsystem und bei Kafka, sind wir eher bei minus 30 in dem Ganzen. Denn Josef K. wird eines Morgens verurteilt, ihm wird mitgeteilt, er liegt noch im Bett, er sei jetzt verhaftet. Warum wird ihm nicht gesagt? Die Wachleute machen sich in seiner Küche bequem, essen sein Frühstück und sagen ihm, nein, er dürfe jetzt das Zimmer nicht verlassen, bis jemand anders kommt und ihn befragt. Und danach bleibt er ein freier Mann, darf sich weiter bewegen. Gründe werden ihm weiter nicht genannt, warum er denn verhaftet wurde. Und es wird immer surrealer. Er kommt dann vor einen Untersuchungsrichter, wo merkwürdige Szenen im Publikum passieren. Er öffnet eine bisher unbekannte Tür in seiner Bank, wo die beiden Wachleute von vorher ganz grausam bestraft werden. Und als er am nächsten Tag wiederkommt, werden sie immer noch bestraft. Eine Art Zeitschleife. Vor allem aber, was das Interessante ist, ist, was sich in seinem Kopf abspielt. Nämlich allein die Nachricht, er sei verhaftet, setzt bei ihm, der ein sehr rechtschaffener Bürger ist, die Frage in Gang, was habe ich eigentlich gemacht? Und er kommt nicht dahinter. Und wahrscheinlich kennen das viele von euch in Beziehungen oder an anderen Stellen. Man hat das Gefühl, irgendwas stimmt nicht und fragt, ist was? Und die Antwort ist, nein, alles okay. Und trotzdem merkt man, aber irgendwas ist doch. Und beginnt sich zu fragen, was ist denn das? Und so ging das Kafka auch. Denn kurz bevor er diesen Roman schrieb, hat sich seine Freundin von ihm getrennt. Und er musste sie und ihre Freundin treffen und beschrieb das als Gerichtshof, wo über ihn quasi geurteilt wurde. Also dieses Gefühl, irgendwas hat man falsch gemacht, aber man kommt nicht dahinter, es lässt einen nicht los. Das wird hier ganz stark in diesem Buch geschrieben. Und auch das Gewissen, ich habe das Gefühl, Kafka kannte vielleicht auch schon den Shitstorm im Internet, denn plötzlich hat er das Gefühl, alle schauen ihn an. Die alten Leute aus dem Nachbarhaus beobachten nur ihn. Die Männer in der Bank scheinen genau zu wissen, was los ist. Alle verurteilen ihn, ohne dass sie jemals mit ihm vielleicht auch gesprochen hätten. Dieses Atmosphärische ist unglaublich stark gemacht. Und es geht auch um das Gerichtssystem. Im Mittelpunkt steht eine Parabel, die heißt vor dem Gesetz. Kurz zusammengefasst, ein Mann möchte zum Gericht. Das Gericht bleibt ihm verschlossen. Das Gesetz bleibt ihm verschlossen. Er kommt nicht rein und erst als er stirbt, sagt man ihm, dieser Eingang war auch nur für dich gemacht und wird jetzt für immer geschlossen. Also deine persönliche Sicht auf das Gesetz ist es gewesen. Du hast es nicht erkannt, du bist nicht durch die Tür gegangen, weil du dich vielleicht zu streng an das eigentliche Gesetz, zu viel Ehrfurcht vor dem eigentlichen Gesetz hattest, um diese Tür zu durchschreiten. Ganz viel Interpretationsspielraum. 100 Jahre nach Kafkas Tod lohnt es sich immer noch sehr, das zu lesen oder zu hören. Alle Werke von Kafka könnt ihr gerade in der ARD-Audiothek nachhören. Auch die Briefe, auch die Tagebücher, auch die Kurzgeschichten. Also wenn ihr Kafka noch nicht kennt oder noch nicht gut genug kennt, dann hört da unbedingt mal rein. Es lohnt sich.
Und das Jubiläum, also der 100. Todestag, ist wirklich ein guter Zeitpunkt, um sich nochmal an Kafka ranzuwagen auch. Ist ja doch eine Hürde, weil man denkt, das ist so tiefschürfend und so kompliziert. Also diese Ohnmacht, dieses Angeklagtsein, das hat sich bei mir in der Lektüre irgendwie auch ganz stark vermittelt. Nicht nur im Blick auf Staatsgewalt und Jura und so, sondern im Blick auf eine Gefühlswelt. Es ging ja da eben um die Auflösung der Verlobung, die er als Tribunal empfunden hat. Er hatte ja ein ziemlich kompliziertes Beziehungsleben, der arme Franz Kafka. Es ist ein wahnsinnig dichter Stil, sodass man wirklich beim Lesen auch körperliches Unwohlsein empfindet. Ja, das ist so beklemmend. Und man spürt, es gibt ja eben nicht diese einen Deutungen. Das ist ja auch die Stärke an Kafka, dass es nicht einmal Königserläuterung gibt und so hat es zu sein, sondern das Buch berührt in den Urängsten so viel, die man als Mensch hat. Ja, angeklagt zu sein in der Beziehung oder im täglichen Leben. Eben im Erwartungsdruck auch anderer Menschen. Also sich nicht verteidigen können, diesen Druck spüren, den man sich nicht wirklich rational erklären kann. Also der Prozess, auch super Lektüre, ganz andere Facette zum Thema Justiz.
Der Prozess bei S. Fischer in der Reihe Klassiker der Weltliteratur erschien, aber auch kostenlos in der ARD-Audiothek zu hören.
Und ich habe noch ein drittes Buch mitgebracht. Und dieses Buch hat mich gerockt. Katharina hat es mir empfohlen. Es ist unglaublich. Ein All-Time-Favorite zum Thema Justiz. Lies Evangeline, hat sie gesagt. Es ist von D.W. Buffer oder Buffer. Ich habe gar keine Zeit mehr gehabt, nachzugucken, wie er ausgesprochen wird. D.W. Buffer. Ich habe es erst gestern bekommen. Das gibt es nämlich nur noch antiquarisch. Und ich habe mich nach dem Lesen gefragt, warum gibt es das eigentlich nicht mehr? Es ist der Hammer. Ich habe es gestern Abend bis heute Morgen Hashtag Augenringe, in einem Rutsch durchgelesen und ich konnte und ich wollte nicht aufhören. Worum geht es, wir sind dabei bei einem Prozess. Also das Buch fängt an und es ist so, als seien wir die Geschworenen und wir hören zum ersten Mal von diesem Fall. Und wir erfahren so nach und nach, was da geschehen ist. Evangeline, das so heißt die XXL-Luxusjacht eines Millionärs. Und an Bord bei so einer Afrika-Umrundung sind die Reichen und Schönen. Und eigentlich soll das Boot unsinkbar sein. Und dann kommt aber so ein Megasturm und das Boot sinkt. Und nur einige überleben. Und die Überlebenden sind 40 Tage auf offener See, ohne Essen, ohne Trinken. Und dann werden sie gefunden. Und im Prozess geht es darum, wie überlebt man das? Also es geht um Mord und es geht um Kannibalismus, um Moral. Also wie kann man in dieser Situation das Richtige tun, ohne schuldig zu werden? Also einmal vor einem moralischen, inneren Gewissensgesetz und dann auch vor dem Recht, vor dem geschriebenen Gesetz. Und ich habe das wirklich atemlos gestern Abend gelesen, ohne Sperätzchen und auch wirklich zu Herzen gehend. Was würde ich tun? Auch so ein Schirach-Plot, so ein bisschen, nur in richtig, richtig, richtig gut. Spannende Figuren, wirklich interessante Wendungen. Und an einer Stelle, als es so en passant um die ganz großen Fragen geht, um Existenz, um Verantwortung vor Gott in einer Glaubensdimension, da wollte ich ein Eselsohr in diese Seite machen. Und dann habe ich gesehen, da hat der Vorbesitzer schon mal ein Eselsohr gemacht. Oh, und da habe ich gedacht, also das, ich kriege jetzt Gänsehaut gerade. Das war wirklich ein Seelenverwandtschaftsmoment mit diesem Buch. Das war ein sehr schöner Moment. Also, behelligt das Antiquariat eures Vertrauens, stürmt öffentliche Bücherhallen. D.W. Buffer, ich habe recherchiert, Dudley heißt D. Das W, das W habe ich nicht rausfinden können. Evangeline, es ist mal bei Mare erschienen, ins Deutsche übersetzt von Gunnar Kwiecinski und es hat 360 Seiten. Vielen Dank, Katharina, für diesen wirklich wunderbaren Tipp. Also wenn es nicht schon so betagt wäre, es ist, glaube ich, 2005 in Deutschland erschienen, wäre es so mein Buch des Jahres. Irre.
Großartig. Weil Dagmar sagte, eine Sendung ohne Literaturnobelpreisbuch geht nicht heute, muss ich einen ganz kurzen, ich mache es ganz kurz, Daniel, oder ich stelle dir die Frage im Quiz, was wäre dir lieber?
Nein. Gut,
ich mache es ganz kurz. T.S. Eliot, Mord im Dom, ist ein großartiger mittelalterlicher Krimi. Es geht darum, dass der Erzbischof von Canterbury, also auch was für dich, Thomas Becket, Sir Thomas Becket, ermordet wird. Und wir erfahren in diesem Buch Mord im Dom, wie es dazu kam, wie sich die Religionskriege hochpeitschen, wie Mönche, Heilige, Geistliche alle miteinander kooperieren oder konkurrieren. Also ein Krimi eines Nobelpreisträgers, einer von sehr wenigen, von T.S. Eliot. Der darf ja auch nicht fehlen. Und wenn ihr in den Antiquariaten seid, sucht doch auch gleich danach.
Das Quiz.
Und wir spielen wieder in zwei Teams. Also wir teilen mal gerecht in der Mitte, salomonisch in der Mitte. Auf der linken Seite von uns aus gesehen ist das Team Jan und auf der rechten Seite das Team Daniel.
Und zwar geht es um die Schriftstellerin, die erfolgreiche Krimi-Autorin Ann Perry. Seht ihr einen Begriff?
Leider nicht. Sehe ich nicken bei uns.
Oh. Ann Perry hat mehr Romane verkauft als Jussi Adler-Olsen, das gleich vorweg, und wurde erfolgreich mit ihrem Ermittler-Ehepaar.
Was soll ich mit dieser Information machen jetzt?
Merk sie dir. Wurde erfolgreich mit ihrem Ermittler-Ehepaar Thomas and Charlotte Pitt, das, Achtung Katharina, im viktorianischen Zeitalter spielt, zur Zeit von Jack the Ripper. Und von ihr stammt auch der vergessliche Inspektor William Monk, mit dem es auch 24 Krimis gibt. Ann Perry hat aber nicht nur Krimis geschrieben, sie hat eine ganz persönliche Verbindung zum Genre Krimi-Justiz. A. Sie saß als Jugendliche mehrere Jahre im Gefängnis, weil sie wegen Mordes verurteilt wurde. B. Sie klärte mit ihren Recherchen für ihre Krimiserie einen bis daher ungelösten Mordfall des 19. Jahrhunderts auf. Oder C. Sie war die erste Frau, die Richterin am britischen Verfassungsgericht wurde.
Wann hat sie nochmal gelebt?
Sie ist vor 2 Jahren gestorben.
Okay, also wir haben entweder eine Mörderin oder eine Richterin. Das ist ja schon mal eine interessante Spannbreite.
Oder eine Kommissarin, Ermittlerin.
Oder eine Ermittlerin, ja. Jetzt frage ich mal, gibt es jemanden, der es weiß? Ratlose Gesichter. Wer wäre denn dafür, dass sie selbst mal im Knast saß und einen Mord begangen hat? Mal Hände hoch. Da sehe ich niemanden. Wer meint denn, dass sie die erste Richterin des Verfassungsgerichts sein könnte? Oh ja, da gehen so zwei, drei. Und Florian Schwieger meldet sich auch in der ersten Reihe. Ich schätze mal. Und wer ist denn für die andere Lösung? Die habe ich schon wieder vergessen.
Dass sie mit ihren Recherchen einen historischen, realen Mordfall aufgelöst hat.
Ja, und da gehen doch mehr Hände hoch. Also ich würde das mit diesem Mordfall, würde ich ausschließen. Das glaube ich nicht. Ich habe nämlich bei meinen Quizfragen auch sowas recherchiert und nichts derartiges gefunden. Nochmal, wer ist für die Verfassungsrichterin? Ja, das habe ich gesagt. Und wer ist für die Krimi-Ermittlungen? das sind mehr und ich würde dem auch zuneigen, die Krimi. Also sie hat mit ihrem Buch geholfen, einen Mordfall zu lösen.
Ich bin schon mal ganz erleichtert, dass es offenbar ein britisches Verfassungsgericht gibt. Das hatte ich mir nämlich ausgedacht, diese Frage. Aber das scheint ja so zu sein, wenn auch Juristen diese Antwort für möglich halten. Es gab 2012 einen Film von Peter Jackson, der auch Herr der Ringe gemacht hat, Heavenly Creatures, über zwei Mädchen, die gemeinsam einen Mord planen, weil sie zusammenbleiben wollen. Und sie bringen die Mutter einer der beiden Mädchen um. Und als dieser Film erschien, da wurde recherchiert und es stellte sich heraus, das ist doch Anne Perry. Sie hat tatsächlich als Mädchen in Neuseeland gemeinsam mit ihrer damaligen Freundin einen Mord geplant und ausgeführt, die Mutter ihrer Freundin mit einem Ziegelstein erschlagen und wurde auch verurteilt, weil sie minderjährig war, entging sie der Todesstrafe und wurde dann nach 5 Jahren entlassen, begnadigt durch die damalige Queen. Also Anne Perry verurteilte, aber auch freigelassene Mörderin, hat später dann ihre Krimikarriere gestartet und wirklich erst viele, viele Jahrzehnte später durch diesen Film kam das Ganze raus.
Das wirft natürlich jetzt ein schlechtes Licht auf meine Recherchekompetenz bei Google offensichtlich. Man kann ja nicht nur ermitteln und Richter sein und so und Mörder jagen. Welches Hobby hat Sherlock Holmes? Er sammelt Briefmarken und finanziert auch seinen Lebensstil über den Verkauf einiger wertvoller Sammlerstücke. Er spielt Geige und hat sogar eine Stradivari. Oder er liebt Eisbaden und an jedem Neujahrsmorgen springt er in die Themse.
Oha, ich sehe schon einige Meldungen hier. Geradeaus.
Er spielt Geige.
Er spielt Geige. Ich sehe hier vorne, du nickst auch. Wer ist der Meinung, dass das richtig ist? Ich glaube, das können wir getrost einloggen.
In meinem Team gehen auch die Hände hoch. Was ist mit euch los? Also.
Er spielt Geige. Er spielt leidenschaftlich Stradivari.
Das stimmt. Wunderbar.
Danke euch.
Das war schon ein besonderes Erlebnis in Berlin. Vielen Dank an unsere Eat, Read, Sleep-Hörerin Dagmar, die Gerichtspräsidentin, die uns in ihr Gericht eingeladen hatte.
Normalerweise finden da ja keine Veranstaltungen statt. Also das war eine große Ehre, dass ihr uns vertraut habt. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Vielen Dank.
Und es geht weiter, denn anders als andere Podcasts machen wir keine Sommerpause. Wir waren ja auf Tour durch Deutschland und haben die Podcast-Sessions fleißig mitgeschnitten.
Genau, in 2 Wochen kommt dann die nächste Sommerfolge, dann mit royalem Charme, Hashtag Bridgerton. Und wenn ihr immer auf dem Laufenden sein wollt, dann abonniert doch unseren kostenlosen Eat, Read, Sleep Newsletter unter ndr.de/eatreadsleep. Dort findet ihr auch alle Bücher dieser Folge und auch das Rezept für den knusprigen Tofu.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Eat, Read, Sleep.
Ja, und hier haben wir noch einen ganz besonderen Podcast-Tipp für alle, die sich für Musik interessieren. Und zwar Urban Pop von NDR Kultur.
Wer Musik liebt, der kennt seine Stimme ganz sicher aus Fernsehen und Radio. Peter Urban, ein absoluter Musik-Insider, der mit seiner unvergleichlichen Art Geschichten erzählen kann. Er war auf unzähligen Konzerten, trifft bis heute die Großen des Musikgeschäfts und ist auch selbst Musiker.
Ja, und bei Urban Pop spricht Peter Urban mit Oke Bandixen, der ist Kulturredakteur beim NDR, über genau diese spannenden Begegnungen und Fun Facts zu den wichtigsten Interpreten der Musikgeschichte. Von Adele über die Beatles, Dylan, Dire Straits, Fleetwood Mac, Lindenberg, Joni Mitchell, Kate Bush bis hin zu Pink Floyd, Genesis und U2.
Insider-Stories und Musikgeschichte. Peter und Oke zuzuhören, das macht Spaß und ist ein Muss für alle Fans von guten Gesprächen über gute Musik. Ihr findet alle Folgen von Urban Pop in der ARD-Audiothek und wir verlinken euch den Podcast natürlich auch nochmal bei uns in den Shownotes dieser Folge. Hört auf jeden Fall doch mal rein.